Da hat sich der Wind dann gedreht. Das wird ein böses Erwachen gewesen sein für den Verfassungsschutz. Aber da war man nun schon mal auf der Schiene und ist gerollt. Sicherlich auch mit Anweisungen aus dem Innenministerium. Juristisch gesehen ist diese Entscheidung eigentlich keine Überraschung, denn sie lag auf der Hand. Sie musste so fallen. Die Partei ist sowohl von ihrer Programmatik her als auch von den Äußerungen, glaubhaften Äußerungen ihrer führenden Positionen her, ganz sicher, oder Personen her, ganz sicher nicht auf dieser Position, dass sie meint, man müsse Deutsche deportieren. Aber sie hatten halt nichts, also haben sie solch einen Stuss in ihr Gutachten geschrieben. Natürlich hat das einen enormen Effekt. Wer möchte schon abgehört werden?
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln sorgt natürlich weiter für enorme Aufregung. Die AfD ist nun offenbar doch nicht gesichert rechtsextrem. Und wir wollen heute ein bisschen in die Tiefe gehen und uns das ein bisschen angucken mit Professor Ralf Höcker. Seine Kanzlei, die größte Medienrechtskanzlei in Deutschland, hat nämlich für die AfD genau dieses Verfahren geführt. Und wir hoffen uns da natürlich heute einige spannende Einblicke. Herzlich willkommen bei uns.
Danke, dass ich da sein darf, mal wieder.
Ja, wie sehr hat dich, wenn ich das so fragen darf, diese Entscheidung eigentlich überrascht, als sie jetzt hier gestern reingekommen ist?
Juristisch gesehen ist diese Entscheidung eigentlich keine Überraschung, denn sie lag auf der Hand, sie musste so fallen, denn der Verfassungsschutz hat mit größtem Aufwand, mit jahrelanger Suche, mit einem Riesenteam von Leuten wirklich alles umgegraben, was er finden konnte, und es ist nichts dabei herausgekommen, praktisch gar nichts. Damit musste der Fall eigentlich so ausgehen, aber wenn die Frage ist, was ich erwartet habe, man weiß nie, was kommt. Man weiß auch nie, wie der möglicherweise gesellschaftliche Druck auch auf Richter sich auswirkt. Doch das darf man und muss man berücksichtigen. Es haben sehr viele Menschen in dieses Verfahren Hoffnung gesetzt. Hoffnung, dass das eine Vorbereitung für ein Verbotsverfahren ist. Und natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Richter auch, sagen wir mal, mit gewissen sozialen Konsequenzen rechnen muss, wenn er Dinge entscheidet, die wirklich möglicherweise in seinem persönlichen sozialen Umfeld nicht gutiert werden. Allerdings, wir sind hier bei einem Verwaltungsgericht und Verwaltungsrichter haben eigentlich den Ruf, nicht nur besonders gut zu sein, sondern auch besonders selbstbewusst. Verwaltungsrichter haben die Aufgabe, den Staat zu kontrollieren. Die sind es also gewohnt, kein obrigkeitsgehöriges Denken an den Tag zu legen, sondern tatsächlich das zu prüfen, was der Staat macht, und dem Staat dann in die Parade zu fahren, wenn das, was er tut, rechtswidrig ist. Und das ist eine Einstellung, die ist bewundernswert und die ist gut und die ist wichtig, extrem wichtig in einem Rechtsstaat. Und an solchen Verwaltungsrichter sind wir hier geraten, die sich eben nicht offenkundig von dem, jetzt unterstelle ich das mal einfach, auch von Ihnen empfundenen sozialen Druck haben beeindrucken lassen, sondern so entschieden haben, wie Recht und Gesetz es eigentlich für logisch erscheinen lässt.
Jetzt würden ja Kritiker so ein bisschen sagen, man muss das erstmal mit Vorsicht genießen. Es gibt ja auch noch erst das Hauptsacheverfahren steht ja erst noch aus. Wie würden Sie das sagen? Wie grundsätzlich ist eigentlich diese Entscheidung?
Naja, also es gibt tatsächlich immer ein Hauptverfahren und ein Eilverfahren. Wir haben hier zwei Verfahren. Wir haben im Hauptverfahren geklagt auf darauf, dass diese Bezeichnung als rechtsextrem zu unterbleiben hat und dass die Maßnahmen gestoppt werden, die daran geknüpft sind. Ein Hauptverfahren dauert allerdings sehr lange. Deswegen macht man in Fällen, in denen es eilig ist, noch parallel dazu ein Eilverfahren. Da trägt man natürlich die gleichen Argumente vor. Allerdings normalerweise, und da entscheidet das Gericht immer relativ schnell. Hier waren es 9 Monate, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist schon zügig für ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Und in diesem Eilverfahren prüft das Gericht eigentlich das Gleiche wie im Hauptsache oder im Hauptverfahren. Das ist das Gleiche. Allerdings unter etwas anderen Gesichtspunkten. Und die Fragen, die zu beurteilen sind tatsächlich identisch. Weswegen wir hier ein gewisses Präjudiz ableiten können. Das heißt, wir können sagen, im Eilverfahren hat das Gericht für die AfD entschieden und deshalb ist es wahrscheinlich, dass im Hauptverfahren auch so entschieden wird. Das kann man nicht immer sagen, wenn in einem Eilverfahren entschieden wurde, aber in diesem Fall kann man es sagen, denn das Gericht hat sich sehr, sehr, sehr gründlich mit dem Vortrag beider Seiten befasst und das Gericht hat eine relativ klare Entscheidung getroffen, und zwar unter Berücksichtigung all dieser Punkte, die beiden Seiten vorgetragen haben. Und es sind über 50 Seiten Urteil. Also das ist eine so präzise, penible Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt, dass das Gericht im Hauptverfahren eigentlich kaum noch dahinter zurück kann, was es hier entschieden hat. Also deswegen gehe ich davon aus, anders als viele das jetzt behaupten, dass die Entscheidung im Eilverfahren auch im Hauptverfahren hält.
Und wie geht das jetzt weiter? Wie lange ist damit zu rechnen, bis das da zu diesem Haupt, diesem Urteil in der Hauptsache kommt?
Das läuft, also das Verfahren läuft. Wann das kommt, also das steht in den Sternen. Also das müsste, das hängt ganz davon ab, wie lange das Gericht braucht. Das Urteil wird sicher nochmal länger werden. Und also das kann ich jetzt wirklich schlecht prophezeien.
Was ist eigentlich der inhaltliche Kernpunkt, kann man sagen, in diesem Verfahren? Wahrscheinlich die Remigration, oder?
Das ist ein wichtiger Punkt, tatsächlich, Remigration, aber es geht vor allem immer um die, es geht oft um die Menschenwürde. Die Frage, wie darf man vor allem über Migranten reden? Mhm. Was sind Formulierungen, was sind Äußerungen, was sind Meinungen, die nicht mehr von der, ja, oder die Menschenwürde verletzen, dieser Personen, um die es da geht? Das ist eigentlich das Kerngebiet der Kernsachverhalt, um den herum der Verfassungsschutz gesammelt hat. Und dazu haben die sich geäußert. Remigration ist ganz sicher einer dieser Punkte.
Und diese Remigrationsgeschichte, das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, weist, also dieser Vorwurf, dass die AfD Abschiebung von deutschen Staatsbürgern planen würde, weist ja das Gericht schon in der Pressemitteilung relativ eindeutig zurück, dass es dafür keine Belege gäbe.
Richtig, das ist alles gemutmaßt worden vorher, aber das sagt eben keiner und das denkt auch, unterstelle ich das mal, keiner. Und ganz sicher, selbst wenn es irgendwen gäbe, der sagen würde, wir wollen deutsche Staatsbürger wegen ihres Migrationshintergrunds abschieben, zwangsdeportieren, wenn sich wirklich jemanden fände, der so etwas Idiotisches sagt, selbst dann würde das noch nicht bedeuten, dass die AfD deswegen als Ganzes rechtsextrem ist. Denn dann müssten diese absurden Meinungen müssten dann die Partei als Ganzes prägen. Und das kann man nicht sehen. Die Partei ist sowohl von ihrer Programmatik her als auch von den Äußerungen, glaubhaften Äußerungen ihrer führenden Positionen her, ganz sicher, oder Personen her, ganz sicher nicht auf dieser Position, dass sie meint, man müsse Deutsche deportieren, weil sie Migrationshintergrund haben.
In zwei Aspekten beim AfD-Programm sieht ja das Gericht schon ein Problem und da geht es nämlich um Minarette und den Muezzin-Ruf, was die AfD ja verbieten will. Und das hält das Gericht aber dann in der Tat für nicht mit der Verfassung zu vereinbaren.
Das hat mich auch gewundert, wobei es wahrscheinlich nicht der Meinung ist, dass man unter keinen Umständen fordern darf, dass Minarette nicht gebaut werden und dass der Muezzin nicht rufen darf. Ich erinnere mich aus meiner Studienzeit an einen Artikel, ich glaube, es war in meiner Studienzeit, den ich mal gelesen habe, schon damals zum Muezzin-Ruf, wo jemand, ein juristischer Autor, mit dem Straßenverkehrsrecht argumentiert hat. Er hat also gesagt, wenn wir den Muezzin-Ruf erlauben, das wird den Straßenverkehr gefährden, weil die Leute sich erschrecken und das furchtbar finden und dann Unfälle bauen. Ich weiß nicht, ob das eine sehr überzeugende Argumentation ist, aber es ist eine juristische Argumentation. Und wenn man das so meint und vertritt, dann ist das sicherlich vollkommen in Ordnung, mit einer solchen Argumentation auch den Verbot des Muezzin-Rufs zu fordern. Das ist juristisch vertretbar und hat sicherlich keinen menschenrechtswidrigen oder menschenwürdewidrigen Kern. Das heißt, vermutlich kommt es dann darauf an, wie man es formuliert und mit welchen Begründungen man sagt, Minarette sollten nicht gebaut werden, Muezzine sollten nicht rufen. Wenn man es pauschal sagt, der Islam ist eine, sagen wir mal, also es ist, hat niemand gesagt, aber wenn man jetzt sagen würde, der Islam ist eine minderwertige Religion, wir wollen keine Minarette sehen und keinen Muezzin hören, weil die minderwertig sind, das ist natürlich menschenrechtswidrig oder menschenwürdewidrig, das kann man nicht sagen. Aber wenn man es vernünftig begründet, müsste das eigentlich zulässig sein.
Vielleicht erzähl doch unseren Zuschauern ein bisschen über dieses ganze Verfahren. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das gelaufen? Welchen Umfang hat das Ganze auch? Wie viel wurde da geprüft? Und wie hat man da vielleicht auch den Verfassungsschutz so wahrgenommen?
Also wir haben einen eigenen Raum mit Ordnern, tausende von Seiten, 1,5 Terabyte hat ja die Pressemitteilung des Gerichts mitgeteilt. Also das ist vom Umfang her, das kann man sich kaum vorstellen, was unsere Anwälte da geleistet haben, was sie da durchgegangen sind. Ganz sicher hat der Verfassungsschutz mehr Mitarbeiter gehabt, die das zusammengestellt und geprüft haben, als wir. Wir hatten zum Teil sehr kurze Fristen, innerhalb derer wir Stellung nehmen mussten auf das, was uns da an einem Wust an Material zur Verfügung gestellt wurde. Aber es hat letztlich dann doch alles geklappt und ist positiv ausgegangen. Insofern bin ich stolz auf die Kollegen, die das hinbekommen haben.
Hat der Verfassungsschutz eigentlich irgendwelche Informationen anbringen können, die nicht öffentlich sind?
Nach meiner Erinnerung ist da gar nichts, nein. Also nicht keine Erkenntnisse von V-Leuten, keine Erkenntnisse aus abgehörten Telefonaten oder sonst was. Also die eigentliche Verfassungs- oder Verfassungsschützer-Tätigkeit, die man erwarten würde, dass sie entfaltet wurde, dass man also ja agentenmäßig spioniert hat und dann irgendwelche geheimen Dinge rausgefunden hat. All das hat wohl offensichtlich zu nichts geführt. Da ist nichts gefunden worden. Deswegen blieb denen nur Äußerungen in sozialen Medien, in Interviews zum Beispiel, zu durchsuchen und daraus dann ein sehr dünnes Konvolut an eigentlich nicht rechtswidrigen Dingen zusammenzustellen.
Ein bisschen skurril ist ja im Zeitverlauf, dass ja dieses Urteil zunächst mal öffentlich gemacht wurde in den letzten Tagen von Nancy Faesers Amtszeit.
Die das Gutachten.
Das Gutachten, ja, und die Einstufung.
Ja.
Und dann ist ja Nancy Faeser abgetreten. Und Alexander Dobrindt hat übernommen, der aber eine ganz andere Position hat zu diesem AfD, auch zum AfD-Verbot, also zu dieser ganzen Geschichte, auch zu dieser Einstufung. Ja. Hat sich das eigentlich irgendwie bemerkbar gemacht? Es gibt ja auch einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten jetzt, dass da irgendwie sozusagen sich auch die Politik von Seiten des Verfassungsschutzes geändert hätte?
Also da hat sie ihrem Nachfolger ganz sicher ein Ei ins Nest gelegt, über das er sich sicherlich nicht gefreut hat. Sie hat aber nochmal zeigen können ihren Anhängern, was sie da Großartiges geleistet hat, nämlich ein solches Gutachten in Auftrag zu geben und das dann auch noch zu veröffentlichen. Ja, wie gesagt, Dobrindt hat sich bestimmt nicht darüber gefreut und musste da jetzt irgendwie mit umgehen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mitbekommen hätte, dass die Behörde oder das Ministerium sich anders verhalten hätten als vorher. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich persönlich mit dem Mandat nicht betraut war. Das macht mein Partner Christian Konrad mit seinem Dezernat. Aber ich glaube, dass ich das erfahren hätte, dass er mir das mal erzählt hätte, wenn man so etwas bemerkt hätte.
Über dieses Gutachten wurde ja auch selbst viel diskutiert. Gibt da viele sozusagen auch skurrile Beispiele, was da alles angeführt wird vom Verfassungsschutz. Lass uns doch mal zurückschauen auf diesen Moment, als das veröffentlicht, oder es wurde ja nicht veröffentlicht, aber als die Einstufung veröffentlicht wurde. Wie sehr ist dieses Gutachten deiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen übers Knie gebrochen worden, dann auch schnell, es muss jetzt raus? Weil es gab ja immer wieder den Vorwurf, dass es jetzt hochgradig von Nancy Faeser auf den letzten Drücker, also sozusagen durch eine politische Motivation eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Also dem Gutachten sieht man es eigentlich nicht an. Das Gutachten ist sehr lang und sehr belanglos. Also es ist inhaltslos. Ich glaube nicht, dass die mit mehr Zeit noch mehr gefunden hätten und das Ganze gehaltvoller hätten gestalten können. Sie haben halt belangloses Zeug darin berichtet, weil sie nichts anderes gefunden haben. Insofern glaube ich schon, dass es am Schluss nochmal Zeitdruck gab, dass Nancy Faeser nochmal Druck gemacht hat und dann die Tastaturen da rotiert haben und die Leute ganz schnell noch versucht haben, was zusammenzuhacken, kurz bevor sie geht. Aber dem Gutachten selbst merkt man es nicht an. Das wäre auch mit mehr Zeit nicht besser geworden.
Welche Rolle spielt eigentlich in so einem Verfahren, muss man, wenn man ehrlich ist, die Öffentlichkeit? Weil erstens wurde ja unmittelbar nach der Einstufung diese AfD-Verbotsdebatte laut, die ja eigentlich rein juristisch nicht wirklich zusammenhängt mit dieser Einstufung, aber trotzdem wurde ja darauf massenhaft erhoben bis zu Teilen der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite wurde dann aber auch dieses Gutachten veröffentlicht und es wurde ja medial schon durchaus sehr kritisch auch wahrgenommen, was der Verfassungsschutz da gemacht hat, als man es sich dann konkret angucken konnte.
Als man es sich dann angucken konnte. Anfangs konnte man es ja nicht sehen.
Ja, es ist dann medial veröffentlicht worden.
Genau, die wussten schon, warum sie es nicht zeigen wollen, denke ich mal. Naja, es ist hier ja auf allen Ebenen versucht worden, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wir müssen auch verweisen nochmal auf die Korrektivkampagne, die stattgefunden hat, die Potsdam-Legende von angeblichen Plänen, die da geschmiedet wurden von AfD und anderen zur Ausweisung, Deportation, wie es immer hieß, deutscher Staatsangehöriger. Das hat viele Menschen, Hunderttausende von Menschen auf die Straße gebracht, weil sie den Quatsch eben geglaubt haben. Wir sind dagegen sehr erfolgreich vorgegangen und haben diese öffentliche Meinung gedreht in diesem Punkt, haben den Leuten also klar gemacht, dass das eben ein Fake ist, ein Fake von Korrektiv, der da in die Welt gesetzt wurde. Und parallel gab es dann eben dieses Gutachten, natürlich mit gewissen zeitlichen Versetzungen, aber es gab dieses Gutachten, das auch nochmal in dieselbe Kerbe geschlagen hat, in dem auch nochmal den Leuten klargemacht werden sollte, das ist eine furchtbar gefährliche Partei. Warum, sagen wir nicht, aber traut uns mal, ist schon so. Ja, dann guckte man ins Urteil und da stand nicht viel. Oder ins Gutachten und da stand nicht viel an furchtbar Rechtsextremen. Trotzdem wirkt so etwas natürlich auf die öffentliche Meinung und selbstverständlich glauben viele Leute das, was ihnen da erzählt wird. Und das ist dann eben auch die Aufgabe sowohl von uns als auch von euch als alternativen Medien, dafür Aufklärung zu sorgen. Und das passiert ja zum Glück.
Dann wurden ja auch da so Beispiele in dem Verfahren gebracht, wie eine Aussage von Jörg Urban, also sächsischem AfD-Chef, in dem er sich beschwert, dass in Deutschland heute Aussagen erfasst und gesammelt werden, wie in der DDR. Und das wird dann wiederum vom Verfassungsschutz gesammelt. Ja, das ist ja eigentlich schon sehr peinlich auf den Verfassungsschutz, dass das öffentlich geworden ist, so etwas.
Das ist peinlich, aber das ist denen offenbar gar nicht aufgefallen. Man muss das wirklich nochmal wiederholen. Wehrt sich darüber oder er betont, dass es passiert, dass das Gleiche passiere wie in der DDR, nämlich dass Äußerungen gesammelt werden. Ja, dann sammeln die genau diese Äußerungen und monieren das. Bestätigen ihn also in der Richtigkeit dessen, was er gesagt hat. Es ist vollkommen absurd. Und natürlich sind das Äußerungen, die vollkommen zulässig sind und die absolut gar keine verfassungsfeindlichen Tendenzen erkennen lassen. Es ist lächerlich. Aber sie hatten halt nichts, also haben sie solch einen Stuss in ihr Gutachten geschrieben.
Ja. Welche Bedeutung hat eigentlich diese ganze Potsdam-Affäre auch für dieses Verfahren gehabt? Ihr habt das ja auch nochmal sozusagen presserechtlich vertreten dort, also Opfer dieser Berichterstattung. Aber welche Bedeutung hatte das, weil medial in der Öffentlichkeit ging ja eigentlich von dieser Potsdam-Story aus überhaupt erst diese ganze Debatte um den ethnischen Volksbegriff und Remigration und so weiter los?
Die Öffentlichkeit soll einfach mit allen Mitteln, mit behördlichen Äußerungen, mit der berühmten Zivilgesellschaft und dem, was die rausfindet, mit pseudojournalistischen, eher aktivistischen Aktionen von Korrektiv eingeschworen sein werden auf eine bestimmte Idee der Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Das ist passiert. Das hat einen Eindruck hinterlassen auf die Öffentlichkeit, ohne jeden Zweifel. Es gab diese Großdemonstrationen und wie schon gesagt, dass sowas wirkt auch auf die Gerichte, auf die Richter. Also Richter sind soziale Wesen, die leben nicht irgendwo im Weltall, abgetrennt von allem anderen. Das spielt eine Rolle. Das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und es war auch wichtig, das mit Hilfe auch alternativer Medien, aber nicht nur, am Ende auch mit etablierten Medien, wobei ihr inzwischen auch etabliert seid.
Wie auf jeden Fall, natürlich.
Dagegen gehalten wurde und aufgeklärt wurde, was wirklich passiert ist und vor allem, was nicht passiert ist.
Inwieweit ist denn da der Verfassungsschutz eigentlich auch so ein bisschen in eine Falle getappt, wenn man sich da so sehr auch auf diese Remigrationsgeschichte kapriziert hat, weil die ja eigentlich zumindest in der Öffentlichkeit zusammengebrochen ist, diese Erzählung von Korrektiv und Korrektiv selbst ja auch das so eigentlich zurückgenommen hat in Teilen jedenfalls. Und wenn man dann als Verfassungsschutz darauf trotzdem so eine zentrale Argumentation aufbauen möchte, dann hängt es ja eigentlich auch irgendwo alles so ein bisschen daran, oder?
Diese ganze Korrektivdebatte um die Potsdam-Legende hat sicherlich die Arbeit des Verfassungsschutzes zunächst einmal befördert, unterstützt. Denn wenn hunderttausende Menschen auf die Straße gehen und das ganz großartig finden, was der Verfassungsschutz da macht, natürlich bestärkt die Leute das. Das sind auch nur Menschen. Was dann passiert ist, nämlich dass Korrektiv komplett auseinandergenommen wurde von nicht nur Alternativen, sondern von praktisch allen Medien als ein Aktivistenkollektiv, was im Grunde genommen Geschichten fabriziert, Meinungsäußerungen für Tatsachenbehauptungen als Tatsachenbehauptungen verpackt, die jedenfalls so ankommen beim Publikum. Da hat sich der Wind dann gedreht. Das wird ein böses Erwachen gewesen sein für den Verfassungsschutz, aber da war man nun schon mal auf der Schiene und ist gerollt, sicherlich auch mit Anweisungen aus dem Innenministerium. Und da ließ sich das Ganze natürlich nicht mehr zurückholen.
Wie sehr gibt es jetzt vielleicht einen Lernprozess beim Verfassungsschutz? Weil es ist ja schon eigentlich eine enorme Niederlage, muss man ja ganz objektiv sagen, für diese Behörde auch in der Öffentlichkeit. Ein, wenn man so will, Vertrauensverlust, weil zahlreiche Medien haben sich ja sozusagen geradezu begeistert darauf gestürzt und gesagt, na, wenn es der Verfassungsschutz sagt, dann muss es ja stimmen. Und jetzt sieht man so ein bisschen zweifelsohne, naja, so ganz muss es eben doch nicht stimmen.
Ich weiß nicht, ob es einen Lernprozess beim Verfassungsschutz gibt. Es ist eine weisungsabhängige Behörde. Wenn der Innenminister sagt, macht mal, dann machen die. da hilft auch ein Lernprozess nichts. Ja. Das ist einfach so. Der Lernprozess müsste dann beim Innenminister einsetzen. Und das scheint der Fall zu sein. Also Dobrindt scheint schon realistischer und nicht so fanatisch zu sein wie Nancy Faeser. Von daher habe ich schon die Hoffnung, dass die Behördenleitung oder die Führung beziehungsweise das Ministerium als der Dienstherr der Behörde des Verfassungsschutzes vielleicht jetzt mal eingreift und dass zumindest dort ein Umdenken und ein Lerneffekt eingetreten ist.
Mhm. Wie erwartest du jetzt, geht es weiter in dieser ganzen Geschichte? Wir haben gut das Hauptsacheverfahren. Ist das das Ende eigentlich für die gesamte Verbotsdebatte oder für zumindest die realistischen Chancen, dass die zumindest mal im Bundestag auf den Weg gebracht wird? Wie geht das jetzt weiter?
Jetzt warten wir mal ab, ob die unterliegende Partei, sprich der Verfassungsschutz, weitergeht in die nächste Instanz. Mhm. Dann müsste das Oberverwaltungsgericht in Münster, das OVG in Nordrhein-Westfalen, entscheiden, ob diese Eilentscheidung so Bestand hat. Parallel läuft, wie gesagt, das Hauptsacheverfahren weiter. Das heißt, irgendwann entscheidet das Verwaltungsgericht Köln auch nochmal besonders gründlich mit einem wahrscheinlich noch längeren Urteil, was es von der Sache hält. Und meine Prognose ist da, dass da das Gleiche rauskommt wie jetzt schon. Es sei denn, das OVG Münster macht vorher eine Entscheidung, die im Eilverfahren, die wiederum alles über den Haufen wirft. Oder es gibt neue Tatsachen. Wie gesagt, wenn irgendwelche führenden AfD-Leute morgen, übermorgen irgendwelchen völligen Irrsinn, verfassungsfeindlichen Irrsinn von sich geben, dann gibt's auch nochmal neues Zunder für so ein Verfahren. Aber wenn das alles nicht passiert, und davon gehe ich aus, dann warten wir jetzt mal ab, was das Oberverwaltungsgericht sagt. Ich bin sehr guter Dinge, dass das Oberverwaltungsgericht diese Entscheidung des VG Köln hält, denn sie ist sehr sorgfältig und gut begründet und da müsste das OVG sich schon einiges an Kreativität, an juristischer einfallen lassen, um das nochmal zu kippen.
Mhm. Erklär uns doch nochmal vielleicht so ein bisschen, was eigentlich genau dieses gesichert rechtsextrem bedeutet. Das ist ja so eine Floskel, die immer rumgeistert, aber eigentlich geht es ja um eine eher interne sozusagen Dienstregel für den Verfassungsschutz, die da so ein bisschen vermengt wird, oder?
Ja, genau. An die Einordnung, an die Einstufung sind konkrete Befugnisse des Verfassungsschutzes geknüpft, sind auch andere Folgen geknüpft, im beamtenrechtlicher Hinsicht und sonstiger. Und wenn die eben wegfällt, dann fallen auch diese Befugnisse weg. Oder es wird zumindest sehr viel schwieriger, bei einem Verdachtsfall zu beobachten, da V-Leute einzuschleusen, ist schwieriger als bei einer Organisation, die gesichert rechtsextrem nach der Terminologie des Verfassungsschutzes ist. Weswegen dieses Urteil oder diese Entscheidung jetzt halt auch wirklich positive Effekte hat für die AfD-Mitglieder. Wir sind der festen Überzeugung, dass jetzt alles, was es an Maßnahmen gibt, zur Überwachung, zur Beobachtung, zum Abhören, zum Einschleusen von V-Leuten, dass das alles nochmal auf den Prüfstand gehört und noch einmal geprüft wird, ob das jetzt immer noch verhältnismäßig ist nach so einer relativ klaren Entscheidung des VG Köln.
Das ist ja eigentlich eine sehr spannende Frage, wo man sich eigentlich immer die denken, gibt's das eigentlich? Gibt's V-Leute? Gibt's Telefonüberwachung und so?
Natürlich.
Oder gibt's, in welchem Ausmaß gibt's die? Was ist da dein Eindruck? Was hört man denn da auch so aus der AfD? Es wäre ja theoretisch möglich, auch aktuell.
Naja, also da, das ist natürlich geheim, das werden die uns nicht berichten,
ja, klar, nein, klar.
Aber es ist klar, dass diese Maßnahmen stattfinden. Man aus der AfD, also mir hat jetzt keiner was berichtet, es ist auch nicht mein Dezernat, wie gesagt, aber die Vorstellung, dass das Telefon dann knackt oder sowas, die ist wohl falsch, habe ich mal gehört. Mir hat man mal gesagt, wenn man abgehört wird, dann merkt man das nicht daran, dass die Verbindung plötzlich komisch und schlecht wird und es knackt, sondern so hieß es, wenn man abgehört wird, dann hat man womöglich plötzlich auf der Zugspitze auch Handyempfang und kann besonders gut verstehen.
Wie geht das?
Ja gut, dann versteht die Behörde halt auch besonders gut, was man da gesprochen hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das kann ein komplettes Gerücht sein, aber so hat es mir jemand, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, mal erzählt.
Aber das wäre ja theoretisch tatsächlich möglich, also so eine relativ weitgehende Telefonüberwachung, oder?
Ja, klar, das ist die Folge und deswegen ist es auch so wichtig, sich gegen eine solche Einstufung zu wehren.
Weil welche Folgen, kann man denn so ein bisschen sagen, hat denn sowas auch für eine Partei allein schon, dieses Damoklesschwert, ist es möglich, Kommunikation wird überwacht, das verändert ja wahrscheinlich die gesamte Partei in ihrem Wesen komplett, auch ihre ganze Arbeit.
Natürlich hat das einen enormen Effekt. Wer möchte schon abgehört werden? Wer möchte ständig sein Telefon woanders hinlegen, wenn es sehr persönlich wird? Man redet ja auch schon mal über Dinge, die alles andere als verfassungsschutzrelevant sind, wo man aber trotzdem nicht möchte, dass irgendwo in Köln-Chorweiler einer mithört, irgendwelche intimen Themen. Natürlich ist das eine enorme psychische Belastung für diejenigen, die potenziell davon betroffen sind und die gar nicht wissen, ob sie gerade abgehört werden oder ob ihnen ein V-Mann gegenüber sitzt. Es ist eine Belastung und es ist wichtig, diese Belastung von den Leuten zu nehmen, und das haben wir jetzt ein Stück weit bewirkt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich fürs hier sein dürfen.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus wie den unseren gibt es nur mit Ihrer Unterstützung, nämlich unabhängig finanziert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.